ARD.
Ihr hört Auf der Spur. Die ARD-Ermittler-Krimis. Jede Woche ein neuer Fall. Immer zuerst in der ARD-Audiothek. Am besten sofort abonnieren.
Die ständige Vertretung der Bundesrepublik in Ost-Berlin ist heute für den Besucherverkehr geschlossen worden.
Den westlichen Korrespondenten verboten, aber einige bekennen abseits der Kamera, dass sie entschlossen waren, in der Vertretung
würden die Situation für alle Beteiligten schwieriger machen.
Der Vertretung Straffreiheit zuzusichern.
Doberschütz und die Politik der Liebe von Tom Peukert. Musik Jean Schimczak. Regie Thomas Leutzbach.
Oh, Doberschütz.
Vivek? Was willst du hier?
Du musst mir helfen.
Es ist 2:30.
Ja, ich weiß.
Der Mann an meiner Tür hatte eine Menge getrunken.
Knopf abgegangen.
Es hatte nicht ausgereicht, seine Angst zu betäuben.
Ich hab Scheiße gebaut. Kann ich nicht reinkommen?
Frank Vivek, Oberleutnant im Ministerium für Staatssicherheit, hatte schon einige Male vor meiner Wohnung gestanden. Das waren andere Auftritte gewesen.
Hilf mir, Doberschütz, bitte.
Na gut, komm erst mal rein. Vor 15 Jahren hatte ich zusammen mit Vivek Kriminalistik studiert in Ost-Berlin. Später trennten sich unsere Wege.
Oh Gott.
Erzähl.
Naja, ich bin in ein Auto gekracht. Vor einer halben Stunde. In Lichtenberg. Das war da geparkt.
Ja und?
Meine Karre ist Schrott. Die steht da noch.
Warum erzählst du mir das?
Ich bin abgehauen, Doberschütz. Ich bin besoffen. Du musst mir helfen.
Ich mach Kaffee, Vivek. Beruhig dich mal.
Ja, danke. Wir haben gefeiert in der Abteilung. Genossen wissen, dass ich besoffen bin. Die machen mich fertig. Die warten doch nur drauf.
Warum genau bist du hier?
Du sagst, du bist gefahren mit meinem Auto.
Was? Spinnst du?
Du sagst, ich habe dir das Auto geborgt. Dann ist das in Lichtenberg passiert. Nicht besoffen. Du trinkst ja gar nicht. Du hast nicht aufgepasst. Du bist erst mal weg, weil du einen Schock hattest. Und jetzt kommst du zur VP und meldest den Unfall. 2 Stunden später. Du bist doch total nüchtern. Du kriegst eine Geldstrafe, das war's. Ich zahl die. Ich geb dir noch mehr Geld, Doberschütz.
Hm? Hast du keine Freunde, die dir helfen können?
Die machen mich fertig. Besoffen gefahren, das war's.
Nein, Vivek hatte keine Freunde. Er hatte nur seinen Dienst im Ministerium für Staatssicherheit. Die Karriere. Alle 5 Jahre einen goldenen Stern mehr auf der Schulter. Ein bisschen mehr von der Macht, die in dem kleinen, komatösen Land immer irrealer wurde. Ich half Vivek. Nicht aus Mitleid. Vielleicht konnte er mir eines Tages nützlich sein, wenn ich mal in Schwierigkeiten stecken würde. Wie sehr ich bald Viveks Hilfe brauchte, ahnte ich in diesem Moment noch nicht.
Ich habe meinen Mann erwischt. Mit einer anderen.
Es hatte mit dieser Frau zu tun. Blaues Kostüm, stilisierte Flugzeuge am Revers, die Uniform einer Stewardess der Interflug. Und wozu brauchen Sie denn einen Detektiv, wenn Sie ihn schon erwischt haben?
Mein Mann ist Dozent an der Uni. Philosophie. Die Frauen mögen ihn. Geht mir ja nicht anders. Wir haben eine Abmachung. Wenn er mich betrügt, trenne ich mich.
Und nun hat er sie betrogen.
Ich weiß es nicht.
Sie hatte ihn überrascht. Eine Änderung im Flugplan. Sie hatte plötzlich frei und beschloss, ihn abzuholen. Sie wartete in einem Café gegenüber der Universität.
Er kommt aus dem Institut. Ich winke hinter der Scheibe, aber er sieht mich nicht. In diesem Moment steht draußen eine Frau vor ihm. Sie küssen sich. So richtig. Dann gehen sie weg.
Was sagt Ihr Mann?
Ach, ich spinne, ich hätte ihn verwechselt.
Halten Sie das für möglich?
Ich habe ihn doch erkannt. Seine Kleidung, seine Haltung. Wie er küsst.
Gut, das könnte Ihnen eigentlich genügen.
Was, wenn ich mich getäuscht habe? Ich will sicher sein. Wenn er mich betrügt, verlasse ich ihn. Ich will wissen, ob er ein Verhältnis hat.
Bei Immanuel Kant, meine Damen und Herren, finden Sie ein merkwürdiges Nebeneinander von geistiger Radikalität, von Unabhängigkeit und Freiheit einerseits und einem gelassenen Arrangement mit den Mächten des äußeren Lebens, Staat, Religion, herrschende Moral andererseits.
Dr. Paul Lüttich war groß und athletisch. Prachtvolle Locken, an den Schläfen dekorativ ergraut, die Gesichtszüge fein und dennoch ausdrucksvoll.
Für Kant persönlich ist Freiheit etwas tief Inneres, ein geistiger Zustand, die Leistung des eigenen Kopfes.
Kein Zweifel, der Gatte meiner Auftraggeberin war ein schöner Mann. Ich saß in seiner Vorlesung. Thema: die philosophische Aufklärung.
Nur wer innerlich frei ist, so dürfen wir Kant verstehen, wird als Denker Bedeutendes leisten. Das äußere Leben spielt demgegenüber eine untergeordnete Rolle.
Nach seinen Vorlesungen fuhr Lüttich mit der Straßenbahn nach Hause. Ich folgte ihm bis in die ruhige Seitenstraße in Pankow, wo er mit Frau und Tochter wohnte.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Knapp eine Woche nach der Schließung der ständigen Vertretung.
Die haben Leute verhaftet, nur weil sie ein Plakat hatten. Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden. Dort haben das ist ein Zitat von Rosa Luxemburg. Die sind trotzdem verhaftet worden.
Dazu gehören auch Kinder, deren Eltern wundert dich das?
Das Auswärtige Amt in Bonn erklärt, wundert mich nicht. Die das macht mich rasend. Verhaftet wegen Rosa Luxemburg. Mann, Luxemburg war Kommunistin. Zwei hohe Beamte aus Bonn hatten. Die sind kaputt. Die sind doch sowas von kaputt.
Meiner Freundin Tanja ging es wie vielen anderen im ostdeutschen Sommer 1989. Die Mischung aus Realitätsflucht, Zynismus und Brutalität, mit der das Land regiert wurde, machte die Menschen immer zorniger.
In den vergangenen Tagen hatte sich die Lage dramatisch zugespitzt. Die Zahl der Zufluchtsuchenden.
Freitagmittag fuhr Lüttich mit der S-Bahn zum Ostkreuz. Er lief durch den Friedrichshain, den Mantelkragen hochgeschlagen, seine Mappe in der Hand. In der Gubener Straße betrat er ein Haus. Er ging nach oben in den vierten Stock, klingelte an einer Tür und wurde wortlos eingelassen. Koch stand am Klingelschild. Ich setzte mich auf die Treppe zum Dachboden. Leute kamen und gingen, aber niemand stieg bis zu mir hinauf. Aus der Wohnung unten war nichts zu hören. War es die Wohnung von Lüttichs Geliebter? Nach einer Stunde öffnete sich die Tür. Ein Mann kam heraus. Es war nicht Lüttich. Der Mann war groß, sehr groß. Heller Trenchcoat, Aktentasche, sein Gesicht konnte ich nicht erkennen. Auf der Straße stieg er in ein Auto und fuhr davon.
Hallo?
Tag.
Wohnst du hier?
Was denkst du denn?
Ich wollte zur Familie Koch, aber da ist niemand da. Hast du eine Ahnung, wo die sein könnten?
Nö.
Wirklich nicht?
Keine Ahnung, wer da wohnt. Das sind immer andere.
Aha. Na dann, danke.
Alles klar, kein Problem.
Na, Doberschütz, hast du zu tun?
Ja, hab ich.
Und was denn, wenn man fragen darf?
Untreuer Ehemann. Seine Frau will's genau wissen.
Oh, das ist gut, alter Junge. Oh, mal ohne Stasi und Politbüro, das ist doch wirklich gut.
Mein Freund Peter Petruschka, Korrespondent einer westdeutschen Nachrichtenagentur in Ost-Berlin, war ein paar Mal wegen mir in Gefahr geraten, weil er geholfen hatte bei meinen Ermittlungen.
Untreuer Ehemann. Ah, das ist sehr gut. Aus dir wird doch nur ein richtiger Detektiv.
Wenn du Hilfe brauchst, ich bin für dich da. Jederzeit.
Ich konzentrierte mich auf die Zeiten, in denen Lüttichs Ehefrau mit der Interflug unterwegs war. 2 Wochen lang geschah nichts. Hatte sie sich doch getäuscht?
Nicht einen einzigen Glaubensgrundsatz seiner Mitwelt. Riskant, ungeprüft. Er schwingt sich auf zu einer alles durchdringenden geistigen Zergliederungsarbeit. Wo kommen unsere Gewissheiten her? Warum handeln wir so, wie wir handeln? Und was genau meinen wir eigentlich, wenn wir sagen, wir denken?
An einem regnerischen Nachmittag verließ Lüttich die Straßenbahn schon im Prenzlauer Berg. Er lief Richtung Mauer. Seine Gattin war in Afrika, eine ganze Woche lang. Verwildertes Gelände an der Kopenhagener Straße. Aufgegebene Fabriken, Garagenhöfe, Brachen. Am Rand eines unkrautüberwucherten Platzes wartete ein Auto. Lüttich stieg ein, auf der Beifahrerseite. Ich stand in einer Tordurchfahrt, machte Fotos. Der Wagen kam näher. Ich wollte, dass alles gut zu erkennen war. Als ich die Kamera auf die Frontscheibe richtete, sah ich die Frau am Lenkrad. Ich bemerkte nicht sofort, dass das Auto direkt auf mich zufuhr. Der Wagen beschleunigte. Ich lief nach links. Hinter mir eine Wand. Das Auto war im letzten Moment ausgewichen. Wenn ich es richtig gesehen hatte, dann hatte Lüttich der Frau ins Lenkrad gegriffen.
Ja, das ist sie.
Auf meinen Fotos erkannte man die Frau im Wagen.
Mhm. Die hat er geküsst.
Das Nummernschild des Wagens war gut lesbar.
Sie wissen jetzt, dass Sie sich nichts eingebildet haben.
Aber der Winkel, aus dem ich fotografiert hatte, war zu spitz, um Lüttich auf dem Beifahrersitz sehen zu können.
Wenn ich meinem Mann das Foto einer Frau zeige, die in einem Auto sitzt, dann lacht er mich aus. Er ist Philosoph. Er redet wahnsinnig gut. Ich brauche einen Beweis, einen richtigen Beweis. Damit er endlich still ist. Ich liebe meinen Mann. Verstehen Sie das?
Vielleicht hatte sie mich auch engagiert, damit ich die Unschuld ihres Mannes bewies.
Ja, ja.
Was nun nicht einfacher geworden war.
Sorry. Wieso willst du nur das wissen?
Hm? Ich hatte Vivek angerufen. Ob er mir einen Gefallen tun könne. So wie er es versprochen hatte. Misstrauisch saß er in meiner Küche.
Sag mal, wieso willst du das wissen?
Nochmal, ich bin bei Grün gegangen, die hatte Rot, die ist bei Rot über eine Ampel gerast. Und wäre ich nicht zur Seite gesprungen, hätte die mich überfahren, verstehst du?
Mach doch eine Anzeige.
Anzeige und dann ist Aussage gegen Aussage. Und, du erinnerst dich, ich bin Verkehrssünder. Deinetwegen. Geldstrafe wegen Fahrerflucht. Parkunfall nachts in Lichtenberg.
Ja, ja, ja. Ich sehe, was ich machen kann.
Du bist jetzt. Hm? Was ist das für eine Schramme?
Ich bin gestürzt.
Beruflich?
Ja.
Moment, ich denke, du kümmerst dich um untreue Ehemänner. Wieso fällt man dann dahin?
Würde ich auch gern wissen.
Ich höre.
Ich habe Fotos gemacht von der Nebenbuhlerin. Und das hat die Dame so in Rage gebracht, dass sie mich überfahren wollte.
Wow.
Ja, schau mal, die Fotos. Der Mann neben ihr ist leider nicht zu erkennen.
Sie sieht überhaupt nicht attraktiv aus.
Ja, ist mir auch aufgefallen. Ihr Liebhaber dagegen schon. Und seine Gattin erst. Stewardess, wie aus dem Katalog.
Liebe ist nie vernünftig, was? Sag mal, weißt du, wie die heißt, die Dame auf deinem Foto?
Nee, noch nicht.
Merkwürdig, ich kenne die von irgendwoher. Mhm. Kommt die dir nicht auch bekannt vor?
Nee, absolut nicht.
Vielleicht eine Prominente, DDR-Fernsehen oder so.
Ich sehe kein DDR-Fernsehen.
Das solltest du aber. Als Detektiv?
Bist du total bescheuert?
2 Tage später stand Vivek erneut vor mir. Schweiß im Gesicht.
Ich latsche zu unserer Auswertung. Ich sage, mit diesem Auto gab es ein Vorkommen des Genossen. Ich brauche mal schnell den Halter. Der Genosse guckt nach und wird plötzlich so komisch. Was ist denn da genau passiert? Ich spinne irgendwas. Da sagt er, das ist ein Fahrzeug von uns. Verstehst du das, Doberschütz? Verstehst du das? Das ist ein Fahrzeug von uns. Was willst du, Arschloch, von mir?
Sagt Ihnen der Name Koch was? Gubener Straße.
Nie gehört.
Bekannte Ihres Mannes vielleicht? Kollegen?
Tut mir leid. Sollte ich die kennen?
Weiß ich nicht. Mal sehen. Tag.
Ebenso.
Erinnerst du dich, wir haben mal miteinander geredet? Wegen Familie Koch aus der vierten Etage.
Ich bin doch nicht blöd.
Sag mal, rauchst du?
Ja, gelegentlich.
Komm, hier.
Camel.
Ja, komm. Nimm die ganze Schachtel.
Vielen Dank.
Kannst du mich doch irgendwas über Familie Koch erzählen?
Warum sagen Sie mal Familie? Da gibt's keine Familie. Das ist nur Herrenbetrieb. Mal einer, mal zwei. Mhm. Da kommen noch welche. Jedenfalls, was man so sieht, wissen wir.
Und wer von den Herren ist Herr Koch?
Keine Ahnung.
Schade.
So ein Riese. Total groß, vielleicht ist es der. Mhm. Meine Mutter sagt immer, wenn du jemanden von da oben triffst, grüß ordentlich. Sonst gibt's was in die Kaderakte.
Guten Abend.
Hör zu. Freiheit ist ein Luxus, den sich nicht jedermann leisten kann.
Zitat von Karl Marx. Das habe ich ja ewig nicht mehr gehört.
Steht auf unserem Flugblatt. Nur das Zitat. Und der Name des Autos. Nichts weiter. Mal sehen, ob die uns auch verhaften wegen Karl Marx.
Sie verhaften euch nicht wegen Karl Marx, sondern wegen des Flugblatts.
Es ist also strafbar, in diesem Land ein Stück Papier zu verteilen, auf dem ein Zitat von Karl Marx steht.
Ja, unter bestimmten Umständen ist das so.
Und du findest das in Ordnung, ja?
Ich finde das nicht in Ordnung. Ich weiß nicht, warum du mit mir streiten willst.
Ich will nicht mit dir streiten. Ich finde nur deine Ironie völlig unpassend.
Meine Ironie bezieht sich auf deine Naivität, mit der du versuchst zu provozieren.
Das ist doch wunderbar, wenn dich mal irgendwas provoziert. Du bist ja sonst eher der Buddha-Typ. Die Verhältnisse in diesem Land werden immer beschissener. Aber du hast keine Zeit, dich darüber aufzuregen. Du hast ja eine wichtige Aufgabe. Du hilfst betrogenen Ehefrauen.
Hey, Tanja!
Untreue. Das sind die Probleme, um die es bei uns geht.
Der erste Trabi, Baujahr 59, kam erst nach 5 Uhr in Passau an. Natürlich wurde er sogleich von den...
Mann. Was ist denn passiert, Petruschka?
Ich zeig dir jetzt auch mal ein Foto. Hier. Das ist ein Plakat. Das hängt drüben in West-Berlin und in der Bundesrepublik. An jedem Bahnhof, in jedem Supermarkt, in jeder Bankfiliale. Hm? Du siehst eine Menge Frauen. Hm? Ja, guck sie dir genau an.
Ja?
Ja, guck sie dir an. Sag mir, wenn dir was auffällt. Ne?
Sag mal, die? Meinst du die?
Genau die meine ich.
Auf Petruschkas Plakat war die Frau zu sehen, die ich im Auto fotografiert hatte. Lüttichs Geliebte, vielleicht. Die Frau, die versucht hatte, mich zu überfahren.
Mann. Ich habe die falschen Freunde. Ich habe leider absolut die falschen Freunde.
Natürlich konnte das ein Irrtum sein. Andererseits, die auffallenden Lippen, die schmalen Augen, die besondere Form ihres Gesichts. Sie hatte eine andere Frisur, aber das bedeutete nichts.
Terroristen,
stand auf Petruschkas Plakat.
Vorsicht, Schusswaffen.
Was auch immer mit diesem Auto passiert ist, das dich da beinahe überfahren hat. Aha. Vergiss es, ja? Hörst du? Vergiss es.
Du bist ja völlig durcheinander, Vivek.
Ich muss doch heute zum Chef. Ich soll klipp und klar sagen, warum ich mich nach diesem Scheiß auch da erkundigt habe. Wie ich dazu komme. Ich fange an zu schwitzen. Was sag ich denn jetzt? Ich schwitze wie ein Schwein. Was sag ich denn jetzt?
Und? Was hast du gesagt?
Die Wahrheit natürlich. Die Genossen kriegen das sowieso raus.
Was, die Wahrheit? Über mich?
Natürlich habe ich einen Fehler gemacht.
Sag mal, hast du dir meinen Namen genannt? Name und Adresse?
Wenn du wüsstest, wer neben dem Chef gesessen hat.
Wer denn?
Der sagt kein Wort. Der guckt dich nur an. Da willst du lieber tot sein.
Das ist Mielke oder was?
Quatsch. Du hast keine Ahnung. Wenn jetzt was schief geht, Toberschütz, kann ich mir in den Kopf schießen. Falls sie dich vorladen, sagst du genau das, was wir besprochen haben, ja?
Unter einer Bedingung. Du sagst mir, wer der Typ war. Hier der Schweiger mit dem tödlichen Blick. Damit ich weiß, was auf mich zukommt.
Das kann ich nicht.
Die werden mich verhören, Fiebeck, gründlich. Das weißt du, ich muss mich vorbereiten.
Der war Abteilung 22.
Was ist das, Abteilung 22?
Ich weiß es nicht.
Du weißt es nicht?
Ich weiß nicht, was die genau machen.
Und der große Schweiger, der hat mit Abteilung 22 zu tun?
Zu tun? Das ist der Chef.
Der Chef?
Scheiße, ich erzähl dir Sachen, die dich überhaupt nichts angehen, Doberschütz. Ich weiß nicht, warum der da war. Wir müssen jetzt zusammenhalten, bitte. Sonst können wir uns einen Strick nehmen, alle beide.
Könntest du was für mich
Nein.
tun?
Nein.
Nein?
Nein! Ich habe keine Lust auf den nächsten Großalarm. Du erzählst mir was von Ehebruch und plötzlich wird die Lady vom BKA gesucht.
Wenn sie es denn wirklich ist.
Es würde erklären, warum sie mit Volldampf auf dich zufährt. Das machen einfache Ehebrecherinnen nämlich nicht, weißt du? Aber worauf ist denn eigentlich hinaus?
Die Frau von deinem Fahndungsplakat.
Wenn sie es denn war.
Ja, wenn. Die saß in einem Stasi-Auto, als sie mich überfahren wollte.
Oh.
Ich habe ein paar Dinge gehört, was vielleicht dahinter steckt. Kannst du was rauskriegen für mich?
Stasi, Stasi, Stasi. Geht denn bei euch nicht mal mehr normaler Ehebruch ohne Stasi?
Die Zeiten sind vorbei.
Ach, Mann, 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 Mann.
Petruschka.
Was denn noch?
Kannst du einen Brief für mich schreiben?
Kannst du das nicht selber?
Ich brauche eine andere Handschrift. Unverfänglich.
Für dich unverfänglich. Für mich ja wohl nicht.
Was kann dir schon passieren? Dem weißen Ritter aus der freien Welt?
Übertreib bitte nicht.
Vielleicht ist es doch keine Affäre. Vielleicht geht es um andere Dinge.
Was heißt das?
Weniger Liebe, mehr Politik.
Ich verstehe Sie nicht.
Halten Sie es für möglich, dass Ihr Mann für das Ministerium für Stadtsicherheit arbeitet?
Für die Stasi?
Ja, vielleicht hat er sich mit der Frau aus dienstlichen Gründen getroffen.
Er hat sie geküsst auf den Mund.
Macht Erich Honecker auch. Mit befreundeten Staatsführern nennt sich Bruderkuss, glaube ich.
Machen Sie bitte keine blöden Witze. Was soll ich mit Ihren Andeutungen anfangen?
Ich weiß es nicht. Sie könnten die Sache auf sich beruhen lassen.
Nein.
Gut, dann müssen Sie Ihren Mann zur Rede stellen. Ihn mit ein paar unangenehmen Dingen konfrontieren. Und dabei lassen Sie dieses Gerät hier laufen.
Ein Rekorder.
Vielleicht sagt er nicht die Wahrheit, aber er wird irgendwas erzählen. Ich sage Ihnen hinterher, was es bedeutet. Würden Sie das tun?
Ja.
Sagen Sie Ihrem Mann, Sie haben einen Brief bekommen, ohne Absender. Den hier.
Sehr geehrte Frau Lüttich, Ihr Mann ist Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit. Die Frau, mit der er sich regelmäßig trifft, ist eine in der Bundesrepublik gesuchte Terroristin. Wie bitte?
Vergessen Sie nicht, das Gerät einzuschalten.
Stasi-Hauptabteilung 22 beschäftigt sich mit internationalem Terrorismus. Personen, Absichten, Zusammenhänge. Offizielles Ziel? Die DDR vor Terrorismus schützen. Inoffiziell heißt es. Die mischen mit, wie es ihnen passt. Nützliche Bomben, schädliche Bomben. Gute Killer, schlechte Killer. Das sind natürlich alles nur Vermutungen. Ja? vielleicht sogar üble Nachrede. Abteilung 22 soll ein exklusiver Zirkel sein, die wissen, wie man sich vor Neugierigen schützt.
Mal sehen.
Du, wenn deine Nebenbuhlerin wirklich das ist, was wir denken, dann geht es um ein paar ganz große Attentate bei uns. Um Tote, um Sachen, die im Westen enorm wichtig sind.
Mit anderen Worten, es geht um die Story deines Lebens.
Du sagst es. Übrigens, Thomas Schütz, der Chef von Abteilung 22 soll ein Mann namens Friedrich Lohse sein. Oberst Friedrich Lohse.
Ein Riese? Sehr groß?
Woher soll ich das wissen?
Etwa die Hälfte der mehr als 400 DDR-Flüchtlinge in der bundesdeutschen Botschaft in Prag hat am Nachmittag das Gebäude verlassen. Vorausgegangen waren Gespräche mit Abgesandten Bonds und mit dem DDR-Vermittler Rechtsanwalt Vogel. Wie vor 4 Tagen in der ständigen Vertretung in Ost-Berlin gab er den DDR-Bürgern keinerlei Ausreisegarantie, sondern lediglich die Zusage, nicht bestraft zu werden und bei ihren Ausreiseanträgen anwaltliche Betreuung zu erhalten.
Ich habe für uns gekocht.
Ah, was denn?
Naja, lass dich überraschen. Siehst blass aus. Stressiger Tag?
Die haben unser Büro durchsucht. Die haben alles mitgenommen.
Also keine neuen Flugblätter.
Wir schreiben die mit der Hand, wenn es sein muss. Würdest du auch ein paar verteilen?
Wenn du das möchtest.
Nur wenn deine traurigen Ehefrauen dir Zeit dafür lassen.
Ist das jetzt politisch oder bist du eifersüchtig?
Ich habe euch gesehen. Deine Auftraggeberin. Miss Interflug. Warum betrügt man so eine?
Das ist eine gute Frage. Montagmittag fuhr Lüttich mit der S-Bahn. Ostkreuz stieg er aus. Ich kannte den Weg. Wieder saß ich auf der Treppe zum Dachboden. Ich musste nicht lange warten. Nach wenigen Minuten öffnete sich unten die Tür. Ein Mann kam heraus. Groß. Sehr groß. Er wandte sich zu der Treppe, auf der ich saß. Stieg hinauf zu mir.
Ach, Herr Doberschütz.
Was,
Kommen Sie herein zu uns. Wir beißen nicht. Na, kommen Sie. Gut.
Der Riese führte mich durch einen langen Flur in ein spärlich möbliertes Wohnzimmer. Die Türen zu den anderen Räumen waren verschlossen.
Darf ich Ihnen Kaffee anbieten?
Lüttich war nirgends zu sehen.
Ja, warum nicht?
Danke. Er goss Kaffee aus einer Thermoskanne in eine Tasse, die auf dem Tisch stand. Auf dem Grund der Tasse waren winzige Zucker. Tröpfchen zu sehen.
Schwarz.
Mein Gastgeber goss sich ebenfalls Kaffee ein.
Wir haben eine ziemlich gute Videoanlage, Herr Doberschütz. Da sehen wir natürlich, was vor der Tür passiert. Ich dachte, bevor Sie da auf der Treppe ewig warten und frieren...
Woher wissen Sie meinen Namen?
Gehen Sie davon aus, dass ich alles weiß über Sie. Wahrscheinlich mehr, als Sie je über sich erfahren werden. Herr Privatdetektiv.
Sein riesiger Körper war außerordentlich dünn. Das Gesicht erinnerte an einen Raubvogel. Die Haut wächsern und gespannt. Er sah nicht gesund aus. Ein Asket, dachte ich. Ein Fanatiker. Ein Besessener. Dann wurde mir schwindelig. Die Tröpfchen in meiner Tasse. Alles begann zu schwimmen.
Los, aufwachen. Kommen Sie, aufwachen.
Ein Raum ohne Fenster?
Wachen Sie auf, aufwachen!
nackter Beton. Eine hell strahlende Glühlampe. Ein Feldbett, ein Tisch, ein Stuhl, auf dem ich saß. Die Hände an den Stuhl gefesselt. Vor mir stand der Mann mit dem Gesicht eines kranken Raubvogels. Er trug Uniform. Silber und Gold auf den Schultern. Eine Pistole in der Hand.
Wird sofort vollstreckt.
Er hob die Pistole.
Was? Hört sie auf!
Und zielte auf meinen Kopf. Er drückte ab.
Ein Scherz! Herr Doberschütz! Herr Doberschütz, wie Sie wissen, ist die Todesstrafe in der DDR abgeschafft. Seit langem. Ich lasse Ihnen nachher eine frische Hose bringen. Darf ich mich setzen?
Er setzte sich auf das Feldbett.
Je wertvoller der Sinn einer historischen Unternehmung ist, umso wertloser wird das Leben des Einzelnen, der in den Wirbel dieser Aktion gerät. Das bringt gewisse Härten, über die man sich hinwegsetzen muss. Es geht ausschließlich um die Beweggründe. Wie ich es in einem Vers ausdrücke, kleiner Mensch, dein Antlitz ist Staub unter der ewigen Sonne der Liebe. Sie ahnen gar nicht, welche Mühe ich mir gemacht hatte. Herr Doberschütz, neue Orte, neue Namen, neue Lebensläufe, neue Interpretationsmöglichkeiten für alte Geschichten. Da müssen Sie schon verstehen, dass ich wütend bin. Deshalb der kleine Sketch, den wir beide eben zusammen aufgeführt haben. Aber jetzt sind wir quitt.
Was heißt das, quitt?
Ich bin Ihnen nicht mehr böse.
Lassen Sie mich gehen.
Ihr Leben hat so gut angefangen damals. Damals, an der Staatsgrenze, haben Sie Mut und Entschlossenheit bewiesen. Sie haben geschossen. Sie hätten stolz sein können. Stolz!
Nein!
Ich mache da auch den Genossen Vorwürfe. Man hätte sie aufbauen müssen. Sie hatten ja richtig gehandelt. Aufbauen. Ganz groß. Nicht dieses verklemmte Schweigen. Es gibt in der Republik zu wenig psychologischen Sachverstand. Revolutionäre Weisheit wäre nötig. Stattdessen zeigt sich die politische Urteilskraft von Flickschustern. Lassen wir das. Was mache ich nur mit Ihnen, Herr Doberschütz? Was mache ich nur?
Ich war mir sicher, dass er verrückt war. Er hatte die Pistole noch immer in der Hand. Er saß auf dem Bett, die Hand mit der Pistole auf seinen Oberschenkeln abgelegt. Der Lauf zielte zur Wand.
Ich sehe, dass Sie Ihre Chancen bilanzieren. Vielleicht sind die Fesseln doch zu überwinden. Vielleicht lässt sich etwas mit dem Stuhl anfangen, auf dem Sie sitzen. Ich habe eine ausgezeichnete Nahkampfausbildung. Wissen Sie, dass es absolut tödliche Schläge gibt? Sie sterben an einer Ruptur innerer Gefäße, ohne dass ein Arzt sagen könnte, was da eigentlich passiert ist.
Was soll das? Warum das Ganze? Diese ganze Mordlust? Welchen Sinn soll das haben?
Sinn? Sie fragen nach dem Sinn? Denken Sie, dass Sie in der Lage wären, über den Sinn von Plänen zu urteilen, mit denen ich beschäftigt bin?
Was meinen Sie? Meinen Sie Ihre Zusammenarbeit mit Terroristen aus der Bundesrepublik?
Zusammenarbeit? Wie das klingt? Wir arbeiten zusammen. Wir feiern zusammen. Wir sterben zusammen. Das, was wir im Rückblick Geschichte nennen, Herr Doberschütz, sind doch eigentlich immer große Überraschungen. Jähe Wendungen, die niemand voraussehen kann. Gigantenstürze, der Fall glänzender Imperien. Über Nacht bricht alles zusammen. Das historische Ereignis tritt ein. Es heißt, wir haben ein Problem mit der inneren Opposition in diesem Land. Quatsch! Wir haben keinerlei Probleme mit ein paar Schreihälsen. Nein, wir haben ein Problem mit unserem feindlichen Bruder. Der saugt uns das Mark aus den Knochen. Bösartig. Absolut bösartig. Warum hast du deinen Bruder nicht erschlagen, Kain? Fragt der Weltgeist. Wenn er dir doch die Luft zum Atmen nimmt. Wenn er dir das Mark aus den Knochen saugt.
Was haben Sie vor mit mir?
Sie bleiben mein Gast, bis die Würfel gefallen sind.
Es gibt Leute, die über Sie Bescheid wissen. Man wird mein Verschwinden mit Ihnen in Verbindung bringen.
Auch im Westen, Herr Oberst Lohse.
Hm? Aha. Dass ich den Goliath erschlagen werde, heißt noch lange nicht, dass Sie sich als David fühlen dürfen.
Wie Mücken tanzen die Gespenster um den kranken Leib des Traums.
Ich verbrachte die Tage in meiner Zelle. Uniformierte stellten mir Essen auf den Tisch. Niemand sprach.
Hey, hey.
Sie schwiegen, was auch immer ich sie fragte. Jeden Nachmittag wurde ich zum Spaziergang geholt. Ein betonierter Innenhof zwischen schmucklosen Gebäuden. Garagen, Lagerräume, Büros, deren Zweck ich nicht erkennen konnte. Alle Fenster waren vergittert, die Türen aus Stahl. Ich war allein. Außer mir schien es keine weiteren Gefangenen zu geben. Warm schien die Sonne im späten September. In der Luft ein Geruch nach Kiefernwald. Die Nähe eines Sees war spürbar. Ich zermarterte mir den Kopf über meine Lage, über den Sinn.
Mittag.
Es riecht aber gut. Hühnchen? Klöße. Ist ja ein Festessen.
Heute ist der 7. Oktober. Was?
Schon. Ach ja. Republikgeburtstag. Und noch der 40.
Genau.
Ich roch die Alkoholfahne meines Bewachers. An politischen Festtagen wie dem 7. Oktober wurde bei den Sicherheitsorganen meist schon im Dienst getrunken. Er war sehr jung. Seine Augen glänzten.
40. Jahrestag der DDR. Und? Habt ihr alles im Griff da draußen oder wird das Volk immer frecher?
Das hat Sie nicht zu interessieren. Mit feindlich-negativen Kräften wären wir schon fertig.
Feindlich-negative Kräfte? Das sind normale Leute. Die wollen ein bisschen anders leben. Das sind Menschen wie Sie und ich.
Die Partei hat einen Dialog angeboten.
Aha. Mir hat niemand einen Dialog angeboten. Ich sitze hier ohne Gerichtsverhandlung, ohne Urteil, ohne dass ich überhaupt weiß, was man mir vorwirft.
Das wird sich klären.
Wissen Sie, warum ich hier bin?
Nein.
Sehen Sie, Sie wissen es auch nicht. Niemand weiß es. Das ist Freiheitsberaubung. Das ist eine Straftat. Auch in der DDR.
Ich hole Sie heute Nachmittag zum Spaziergang.
Am Nachmittag kam niemand. Durch die Mauern dröhnte Musik bis in meine Zelle hinein. Kampflieder der Arbeiterklasse. Fetzen der Nationalhymne der DDR. Dann wummerten Bässe. Sie hörten Popmusik. Betrunkene Stimmen gröhlten. Später am Abend betrat der Wärter doch noch meine Zelle. Er stellte ein Tablett auf den Tisch.
Vom Genossen Oberst. Dass Sie auch was zum Feiern haben. Der Genosse Oberst sagt, Sie sollen sich was gönnen. Er weiß, wie das alles ausgeht.
Auf dem Tablett lagen 3 Scheiben Brot und ein Stück Speck. Dazu eine Flasche Wodka und ein Glas. Zutaten für ein Besäufnis nach russischer Art. Alkohol. Für mich. Der Oberst kannte meine Lebensgeschichte. Er kannte sie sehr gut.
Ihr seid Schweine! Die Schweine! Scheiß die Nazis! Schweine! Tanja! Tanja!
Friedensgebeten in 5 Leipziger Kirchen trafen sich heute zehntausende Bürger in Messestadt sowie aus dem Bezirk Leipzig und aus angrenzenden Territorien. Der Sicherheitskräfte unter eingesetzten Ordnungskräften ist es zu danken, dass es zu tun kam.
Die Tage wurden kühler. Die Bäume verloren ihr Laub. Es regnete oft. Eines Nachts schreckte ich hoch. Die Tür meiner Zelle wurde geöffnet. Niemand kam herein. Ich wartete lange. Mein Herz raste. Die Tür war offen. Ich lief durch ein Labyrinth von Gängen, leere Büros, Speisesäle ohne Gäste, Versammlungsräume, in denen niemand saß. Hallo? Niemand war da.
Hallo?
Aus einem Gang hörte ich eine Stimme. Ich folgte dem Geräusch.
Hallo?
Kommen Sie, Doberschütz. Setzen Sie sich zu mir.
Eine Sondersendung des DDR-Fernsehens. Lassen Sie uns das gemeinsam anschauen.
Das erste Mal, dass der Genosse Minister im Fernsehen zu sehen ist. In seiner ganzen Herrlichkeit.
Ich liebe doch alle.
Was ist denn passiert?
Das sehen Sie doch. Unfähig, dem Feind noch was entgegenzusetzen.
Wo sind Ihre Leute?
Ich habe keine Leute mehr, ich bin allein.
Auch am Montag ist Ost-Berlin wieder für einen
Schützengraben verraten.
Der neue Volkskammerpräsident heißt nach der
ist alles verraten.
Günter Malleuda von der Bauernpartei. Erster Gratulant, Generalsekretär Egon Krenz.
Krenz ist Generalsekretär?
Krenz ist niemand. Krenz. Das ist der Clown zum Feierabend.
Ein Drittel der Menschheit hat im Sozialismus gelebt. Wir hatten einen beinahe unbegrenzten Einfluss zum Guten. Vorbei. Das alles ist jetzt vorbei. Auf dem Tisch vor Lose lag eine Aktentasche. Er griff hinein. Ich saß da wie gelähmt.
Liebe ist kein privates Gefühl, Doberschütz. Liebe, das sind gemeinsame Produktionsmittel. Das sind Gesetze gegen die Ausbeutung. Liebe, das ist die Ausrottung des Hochmuts von Geburt und Besitz. Eine Macht, die nicht böse sein kann.
Es hat viel Diskussion gegeben und ich glaube, wir werden heute noch viel darüber zu sprechen.
Die Welt hat sich vorwärts bewegt, ein paar Sekunden lang. Jetzt wechselt sie die Richtung.
Die Glaubwürdigkeit der Volkskammer ist enorm gesunken. Auch
das Grauen.
Die Frage nach unserer Legitimität als Abgeordnete gestellt.
Das Grauen.
Wir haben uns darauf geeinigt, die Verantwortung vor den Wählern so
zu stellen,
dass wir uns fest zusammenschließen und uns mit aller Kraft dafür einsetzen.
Hallo! Hallo! Anhalten! Anhalten! Hallo! Können Sie mich mitnehmen? Nach Berlin?
Willst du in den Westen?
Was? Wie bitte?
Na komm, steig ein, Kumpel!
Ich war lange durch Wälder geirrt. Sie hatten mich weit ab von jeder menschlichen Ansiedlung versteckt.
Danke.
Lose hatte sich in den Kopf geschossen. Er war tot.
Ich war gestern schon drüben. Kuhdarm, Wahnsinn. Ich bin in so ein McDonald's. Für uns aus dem Osten alles frei. Hamburger, Cheeseburger, was du nur essen konntest. Das war so klasse. Mann, das war klasse.
Es war die gleiche Stadt und doch eine andere. Verlorenes Grau, als wir kurz vor Mitternacht über die Berliner Ausfallstraßen ins Zentrum fuhren. Aber in der Nähe der Mauer wurde es turbulent. Große Menschengruppen strömten Richtung Westen oder kehrten von dort zurück. Die Leute trugen Westtüten in den Händen. Sie schoben Kinderwägen. Sie redeten laut und aufgeregt miteinander. Alles wirkte irgendwie lebendig.
Weißt du, was ich denke?
Ja? Was denkst du denn?
Ich denke, dich haben sie gerade rausgelassen.
Rausgelassen.
Du stehst nachts am Waldrand, du willst nach Berlin, du redest nicht viel. Kam doch gestern im Radio, große Amnestie. alle politischen Gefangenen sind frei. Habe ich recht? Oder habe ich recht? Kannst du ruhig sagen. Ist doch keine Schande. Du bist jetzt ein Held, ein politisch Verfolgter. Du bist ein Held, ist dir das überhaupt klar? Wahnsinn!
Tanja.
Oh. Wo warst du denn? Ich dachte, du bist in den Westen, ohne mir was zu sagen.
Nein, nein.
Weil ich gemein zu dir war?
Nein. An der Schwelle zum Zimmer prallte ich zurück. Ein Volkspolizist saß auf Tanjas Sofa.
Hey, bleib hier. Nein. Du musst nicht wegrennen. Der ist wegen der Vermisstenanzeige da. Die suchen nach dir.
Ist das der Vermisste?
Ja.
Na sehen Sie, so schnell verschwindet bei uns niemand. Wie ich Ihnen doch gesagt. Die meisten sind nach ein paar Tagen wieder da. Kleine Auszeit, was, Herr Doberschütz? Ja, nun, freuen Sie sich. Feiern Sie Ihr Wiedersehen und wir haben eine Sache weniger auf dem Tisch. Immerhin auch nicht schlecht in diesen wilden Zeiten. So, tschüss.
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 Gezwungen. Wenn ich nichts für Sie tue, tun Sie nie wieder was für mich. Verstehst du? Keine Publikation, keine Kongresse, AD, Reisepass, keine Professur.
Warum hast du diese Frau geküsst?
Das war Teil meiner Aufgabe.
Wie bitte?
Sie wollten wissen, was sie wirklich denkt, ob sie sich auf sie verlassen können.
Du hast ihr vorgespielt, dass du sie liebst.
Sie war nicht attraktiv, überhaupt nicht. Das hast du doch gesehen. Ich weiß nicht, worum es ging. Sie kam nicht aus der DDR. Das war merkwürdig.
Du hast gespielt.
Ja, gespielt, ja. Das war doch alles nur gespielt.
Und was machen Sie jetzt?
Ich fliege morgen nach Frankfurt. Am Main. Vorstellungsgespräch bei der Lufthansa. Die suchen neue Mitarbeiter, die sich im Osten auskennen.
Und Ihr Mann?
Vielleicht werfen sie ihn aus der Uni. Für marxistisch-leninistische Philosophen werden die Zeiten härter.
Tja.
Doberschütz!
Vivek, wie siehst du denn aus? Bist du auf dem Weg zu deiner Konfirmation?
Ja, du hast ja recht. Ich muss mir mal was Neues kaufen. Den Anzug habe ich seit 20 Jahren, aber kaum getragen.
Früher fandst du Windjacken besser.
Das geht nicht mehr. Wir müssen seriös aussehen. Hier, meine Visitenkarte.
Allianz. Mhm. Versicherung. Bist du nicht mehr...
Weißt du, Doberschütz, du denkst, Leute wie ich sind blöd, ja? Bin ich auch, weil ich denen so lange auf den Leim gegangen bin. Aber ganz blöd bin ich nicht.
Aber Versicherung?
Die Leute sind doch bei uns komplett unterversichert. Die haben momentan gar nichts, was im Ernstfall greift. Das ist so dringend, dass da was passiert. Du, ich hab's eilig. Wir reden bei Gelegenheit drüber, ja? Ich weiß ja, wo du wohnst. Wir müssen zusammenhalten, wenn der Messi sich hier breit macht. Falls du alles bei mir abschließt, mache ich dir einen super Rabatt. Ja? Tschüssi!
Tschüss!
Prost, Doberschütz!
Prost, Petruschka!
Gutes Westbier am Prenzlauer Berg. Dass ich das noch erleben darf. Oh. Als du ewig nicht aufgetaucht bist, habe ich mich beim BND gemeldet. Ich bin extra nach München wegen dir. Ich habe alles erzählt, von der Frau, von deinen Ermittlungen, dass du verschwunden bist. Die wirkten aber nicht besonders interessiert. Sie bekommen immer wieder solche Hinweise.
Was denn für Hinweise?
Da irgendwer will Leute von der RAF in der DDR gesehen haben. Und bei der Überprüfung sei das jedes Mal Fehlalarm. Es gäbe gewisse Neigungen zur Paranoia, sobald es um Terrorismus geht. Scheinbar auch im Osten. Prost. Der BND gilt als der schlafmützigste Geheimdienst in ganz Europa. Wusstest du das?
Nee.
Tja, Gott sei Dank ist das alles nicht mehr wichtig.
Nicht?
Der Kalte Krieg ist vorbei. Dobaschütz, der Spuk ist zu Ende.
Und nun?
Ich will ja nicht vom Paradies reden, es wird schon noch Konflikte geben. Aber doch nicht diesen Wahnsinn. Kein Grund mehr für riesige Armeen und Geheimdienste. Alle wissen, dass sie dasselbe wollen. Frieden und Wohlstand, bürgerliche Demokratie, Kapitalismus, gebremst durch eine clevere Politik.
Du redest wie ein Philosoph.
Das sind Weisheiten, die heute auf der Straße liegen. Guck dir deine Landsleute doch an. Die Vernunft lässt sich nicht aufhalten, wie schon der gute alte Hegel wusste.
Was denkst du, was nun mit der Frau passiert, der Liebhaberin von der RAF?
Die kommt ins Gefängnis. Da kann sie dann ihre Memoiren schreiben. Mein falsches Leben, ein Rückblick auf die Epoche des Terrorismus. Und das müssen unsere Kinder dann in der Schule lesen, Dobaschütz. Als Beweis, wie verrückt die Welt mal gewesen ist. Prost.
Prost, Petruschka.
Oh, gutes Westbier am Prenzlauer Berg. Wer hätte das gedacht? Ist das nicht herrlich?
Dobaschütz und die Politik der Liebe von Tom Peukert. Die Rollen und ihre Darsteller: Frank Dobaschütz, Felix Göser, Lutz Viehweg, Thomas Arnold, Tanja, Heike Warmuth, Peter Petruschka, Laszlo Ikisch, Ines Lüttich, Franziska Arnold, Paul Lüttich, Falk Rockstroh, Lose, Matthias Brenner. In weiteren Rollen: Leon Blaschke, Nikolai Despot, Robert Frank und Winfried Peter Goos. Musik: Jean-Boris Schimczak. Technische Realisation: Andreas Meinitzberger. Regieassistenz: Luzi Kurt. Regie: Thomas Leutzbach. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2017. Dramaturgie: Georg Büren.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch dieser Podcast.
Franz Kafka, Der Prozess.
Mit einem der berühmtesten Sätze der Literaturgeschichte wird Josef K. an seinem 30. Geburtstag von Vertretern einer mysteriösen Behörde eröffnet, dass ihm der Prozess gemacht werden solle.
Jemand musste Josef K. verleumdet haben. Denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet.
Sie dürfen nicht weggehen. Sie sind ja gefangen.
Was waren denn das für Menschen? Wovon sprachen sie? Welche Behörde gehörten sie an? Karl lebte doch in einem Rechtsstaat. Überall herrschte Friede, alle Gesetze bestanden aufrecht. Wer wagte ihn in seine Wohnung zu überfallen? Noch war er frei.
Sie sind doch verhaftet.
Wie kann ich denn verhaftet sein? Und gar auf diese Weise.
Der Prozess. Das legendäre, unvollendete Werk wurde nach Franz Kafkas Tod in Form von 16 nicht nummerierten Textfragmentsammlungen gerettet und begründete Kafkas Weltruhm. Das Hörspielprojekt des Bayerischen Rundfunks in 16 Teilen verzichtet auf eine festgelegte Hörreihenfolge und rückt damit noch näher an die tatsächliche Überlieferung von Kafkas Prozess. Mit den Stimmen von Rufus Beck, Samuel Finzi, Corinna Harfuch, Jürgen Holz, Milan Peschel, Thomas Thieme, Janette Spassova und Manfred Zapatka. Jetzt in der ARD-Audiothek.